Es ist Dienstag, der 9. April.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Jasmin M. Barek.
Ja toll, und wo bin ich? Was soll das denn? Muss aber einer Überstunden machen.
Mein Gast ist heute Markus Felgen, wie Sie hören können. Das ist heute meine Episode und ich sage guten Morgen, Markus.
Gut. Ja, toll.
Soll ich dann?
Dann leg mal los. Dann zeig mal, was du drauf hast.
Ja, weil Markus, du bist heute ja von weit her gereist vom anderen Markus und hast mit ihm Zeit verbracht. Deswegen fand ich es nur in Ordnung, dass wenn ich hier als erstes da bin, dass das heute meine Folge ist. Aber trotzdem frage ich dich, wie war es denn mit Markus Söder bei Maischberger? Hast du das Ei bekommen? Deine einzige Aufgabe, die du hattest am gestrigen Abend?
Ja, es war meine einzige Aufgabe. Ich habe auch alles getan. Ich habe gesagt, Herr Söder, erstmal schöne Grüße von Jasmin M. Barek. Sein Gesichtsausdruck sagte mir so ein bisschen so, als hätte er den Namen das erste Mal gehört. Aber vielleicht ist er auch ein guter Schauspieler. So muffelte er so ein bisschen so, So, und dann habe ich gesagt, sie hatte sich ja auch um das Ei beworben. Und die Frage ist, hat sie da noch Chancen? Und da schaut er mich an und sagt, nein, das Ei ist längst weg.
Wer hat es denn bekommen?
Eine Frau aus Günzburg. Kennst du jemanden aus Günzburg?
Nee, aber das sagt auch genug aus.
Ich glaube auch, wenn ich es richtig verstanden habe, hättest du nicht einfach so, ich will das Ei haben, sondern auch so eine kreative Leistung, irgendeinen schönen Satz oder sowas fürs Poesiealbum.
Ich habe 2021 das Wort Daddy Söder etabliert und ihm seine TikTok-Tür geöffnet. Ja, mehr Leistung an Sprache kann man ihm gegenüber nicht bringen.
Das hättest du aber offiziell in die Bewerbung unter seinem Post oder ich weiß doch nicht, wie die Regeln da sind. Ich habe es da echt nur für dich gemacht, diesen ganzen Eierquatsch.
Das ist ja drollig.
Ja, der Bundeskanzler ist jetzt wirklich auf TikTok. So schreiben es die Kollegen vom Redaktionsnetzwerk Deutschland nach Joe Biden und Emmanuel Macron. Und Jasmin M. Barek ist jetzt auch Olaf Scholz auf TikTok. In seinem ersten Video ist eine Person mit weißen Sneakern zu sehen, die im Büro des Bundeskanzlers herumläuft, dort auf seine Aktentasche stößt und schließlich einen etwas überraschten Olaf Scholz am Schreibtisch filmt. Tanzvideos und Schminktutorials mit dem Bundeskanzler wird es aber wohl leider nicht geben. Denn ich tanze nicht, versprochen, schrieb Scholz gestern dazu, wiederum auf Twitter. Auf dem Kanal Team Bundeskanzler sollen in Zukunft Einblicke in die Arbeit des Bundeskanzlers und Informationen zur Regierungspolitik geteilt werden. Also erstmal jetzt die Frage an dich, weil du kannst sowas ja wirklich einschätzen. Du weißt, wo die Sache hingeht. Ist das jetzt die Rettung für Bundeskanzler Scholz, der ja, sag mal, in letzter Zeit nicht nur Wohlwollen von Seiten der Bürger spüren konnte?
Naja, ich glaube, es ist weder besonders gut noch besonders schlecht, sondern etwas, was längst überfällig ist, ne? Also ich finde, Politiker, die auf TikTok sind, das ist jetzt keine Neuheit und wir haben ja oft im Podcast drüber schon gesprochen, dass es auch vor allem AfD-Politiker sind. Das heißt, dass man den Kanzler da jetzt
und
platziert.
Und
Markus Söder natürlich, aber der hat natürlich auf Bundesebene nicht so viel zu sagen wie Olaf Scholz. Who knows? Aber ich glaube, gerade um einmal für die SPD als auch prinzipiell so ein bisschen mehr Einfluss darauf zu haben, welche politischen Inhalte Jugendliche konsumieren, ist das, glaube ich, schon ein sehr cleverer Schritt. Es wird ja auch so gehandhabt, weil man natürlich nicht das richtige Handy des Bundeskanzlers nehmen kann. Es ist das Team Bundeskanzler geworden. Das heißt, seine Leute posten da und binden ihn da so ein bisschen mit ein. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, es wird eher so, er beantwortet vielleicht mal eine funny Frage, wann kostet der Döner wieder 4 Euro oder so und dann so einen Tag im Bundeskanzleramt und dann sagen alle so, oh mein Gott, das ist so transparent. Ich glaube aber, so ein großer Hype wird nicht kommen, das glaube ich nicht, aber weil es einfach auch zu spät ist.
Zu sowas sagt doch wieder jeder, ja, also wenn man es macht, dann muss man es auch können.
Nee, das ist ja das Schöne an TikTok. Gerade das, was so ungekonnt ist, ungewollt ungekonnt, das funktioniert ja am besten.
Obwohl klar ist, dass da irgendwie 2 Wochen lang irgendein Leitungsunterstab dran gesessen hat.
Ja, und das merkt man an diesem ersten Video auch. Ich finde, diese weißen Sneaker, ich habe gedacht, nee, komm, ich habe wirklich Angst gehabt vor diesem ersten Video. Und dann kam die Aktentasche und da war ich ein bisschen beruhigt, weil ich finde sowas, so ein Label.
Vermeintliches Kultobjekt.
Genau, dass man das schon einbaut, das ist ja schon mal sehr clever. Und sein scholziger Blick, er war ja gar nicht überrascht, sondern er guckt dann ganz drollig in die Kamera. Und das fand ich dann wieder so ein bisschen bürgerbindend, weil es authentisch war. Aber das hat man ihm auf jeden Fall abgekauft.
So ein schlumpfiges Grinsen, ne?
Ja, um es mit deinen Worten zu sagen. Aber eine Frage an dich. Es war ja sozusagen sehr viel Furore vorher in den sozialen Medien, ob der Bundeskanzler das tun sollte, ob das Kanzleramt das tun sollte. Glaubst du, die Sorgen, die Leute haben, sind berechtigt und auch so berechtigt, dass es hätte nicht passieren dürfen?
Nee, ich finde es eigentlich ganz gut, wenn er sich auf dieses Experiment einlässt. Ich sehe viel Peinlichkeitspotenzial, was auch dann nicht kultig ist. Also das ist ja manchmal so von vermeintlichen PR-Profis so fünfmal durchdacht. Ja, okay, es könnte dann irgendwie gestellt und peinlich wirken und er ist ja auch so krampfig, aber genau das ist dann der Kultfaktor und das haben wir jetzt alle schon übersehen und so wird es dann kommen und yes, wir sind die Geilsten. Also ich glaube, es hat großes Potenzial zum Scheitern und trotzdem, ich finde das, was du am Anfang auch gesagt hast, das ist für mich das Prägende. Das sind Räume, da kann man die Nase drüber rümpfen, aber wenn einfach so viele Leute da sind, dann sollte man es nicht der scheiß AfD überlassen.
Das ist sie jetzt, die Wende.
Herausragendes Ereignis, das Lücken reißt, das schreibt die Tagesschau. Um die NATO-Ostflanke zu verstärken, sollen in Zukunft rund 5000 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr in Litauen stationiert werden. Gestern hat Verteidigungsminister Boris Pistorius deshalb ein Vorkommando von etwa 20 Bundeswehrsoldaten am Berliner Flughafen verabschiedet. Mit der dauerhaften Stationierung einer eigenen Brigade in Litauen betritt die Bundeswehr Boris Pistorius zufolge Neuland. Noch nie zuvor waren so viele Soldatinnen und Soldaten auf Dauer im Ausland stationiert. Zum Vergleich, aktuell befinden sich rund 1000 Soldaten auf Auslandseinsatz. Weil die Brigade in Litauen auch auf Ausrüstung und großes Gerät angewiesen ist, wird das der Bundeswehr in den nächsten Jahren an anderer Stelle fehlen. Darauf wiesen gestern sowohl die Wehrbeauftragte Eva Högel als auch der Inspektor des Heeres hin. Also könnte man jetzt sagen, hier geht die Zeitenwende weiter in Form dieser Brigade, Markus?
Ja, also das ist tatsächlich ein historischer Schritt. Eine Brigade, die dann in ein paar Jahren irgendwie knapp 5000 Soldaten umfassen soll, das ist schon etwas, das hat es so noch nicht gegeben. Das natürlich ganz gezielt in Litauen, eines der Länder, was zu Recht irgendwie die größte Furcht vor Russland hat und Wladimir Putins Aggression. Und also ich finde, es wird ja immer zu Recht so viel kritisiert, dass das mit der Zeitenwende nicht ernst genommen wird, dass die NATO im Zweifel irgendwie zerbröselt und so. Aber hier hast du wirklich mal ein historisch starkes Signal, dass die NATO auf eine dramatisch veränderte Sicherheitssituation reagiert und die Bereitschaft der Bundeswehr bis zu 5000 Leute abzustellen, woanders zu stationieren und da wirklich Teil der Frontverteidigung sollte Wladimir Putin Machthunger noch nicht gestillt sein. Das ist ein gutes, ein richtiges Zeichen und ja, der Auftakt dazu echt historisch.
Es gibt aber natürlich auch Kritik mit Blick darauf, was das kostet. Also dieses Geld dafür, die Summe, die übrigens seitens des Verteidigungsministeriums noch nicht genannt wurden, die waren ja jetzt nicht in den 100 Milliarden Zeitenwende drin. Also ich finde es ein bisschen komisch, ja, dass es noch keine groben Zahlen gibt, was das kosten wird im Laufe der Zeit.
Das wird sicherlich sehr viel kosten und ich bin mir auch sicher, dass die 100 Milliarden für die Zeitenwende nicht reichen, um eine echte Zeitenwende zu finanzieren. Also die Bundeswehr ist so am Arsch, um es mal im Stubenjargon zu sagen. Ich habe jetzt gehört, der Bundeswehr aktuell zur Verfügung stehende Munition würde den Ukrainern gerade mal ein paar Tage ausreichen, irgendwie, um sich den Russen zu erwehren. Also so gut sind wir aufgestellt auf mögliche Aggressionen von außen. Und insofern, also die 100 Milliarden waren ein erster Schritt. Aber wer das ernst meint mit der Zeitenwende, der muss dafür künftig noch mehr Geld bereitstellen. Und Boris Pistorius hat ja gestern auch einen Weg gewiesen, wie er sich das vorstellt, dass zum Beispiel die Schuldenbremse zumindest für seinen Bereich Militär und Bundeswehr ausgesetzt wird. Das heißt also, dass weiteres Schuldenmachen über das jetzt mit dem Deckel der Schuldenbremse mögliche, das soll es künftig geben. Das wird wahrscheinlich der nächste Streitpunkt in der Koalition, aber ich finde es ein konsequentes und richtiges Handeln.
Ja, das vor allen Dingen, wenn man jetzt auf die Personalie Pistorius auch schaut, sozusagen das Aus für diese Zeitenwende für ihn das gute Image auch so ein bisschen jetzt wieder gibt, ne? Also, dass er sozusagen der Macher ist, der realpolitische, der das irgendwie durchzieht und das ja auch irgendwie sehr überzeugend vertritt, der das ja auch inhaltlich genauso sieht.
Also, es scheint mir einer der wenigen zu sein, der an die ausgerufene Zeitenwende wirklich glaubt, sich dafür einsetzt und auch konkrete Vorschläge macht und im Rahmen der NATO und deshalb der gestrige Tag so bedeutend auch den Verpflichtungen und Ankündigungen nachkommt.
Das Kleingedruckte.
Nicaragua beschuldigt Deutschland der Beihilfe zum Völkermord. So steht es in der Welt. In Den Haag hat gestern eine zweitägige Anhörung zu einer Klage aus Nicaragua begonnen. Das mittelamerikanische Land wirft Deutschland vor, mit seinen Waffenexporten an Israel einen Völkermord an der Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu ermöglichen. Nicaragua möchte mit dieser Klage erreichen, dass der Internationale Gerichtshof Deutschland anweist, Waffenlieferungen nach Israel einzustellen und die ausgesetzten Zahlungen an das UN-Flüchtlingshilfswerk wieder aufzunehmen. Ein Sprecher des Außenministeriums wies die Anschuldigungen Nicaraguas gestern zurück. Deutschland verletze weder die Völkermordkonvention noch das humanitäre Völkerrecht. Eine Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofs soll in 2 Wochen erfolgen. Ja, und das ist natürlich also quasi die Klage Nicaraguas aufsetzend auf die Klage Südafrikas, was ja Israel vorwirft, in Gaza einen Völkermord aktuell schon zu begehen. Das ist natürlich für Deutschland eine Sondersituation, weil von bisherigen Bundeskanzlern, von Angela Merkel bis hin zu Olaf Scholz, wurde dieses Mantra hochgehalten, also dass die Sicherheit Israels, auch das Existenzrecht Israels, deutsche Staatsräson sind. Und wenn das so ist und man nach wie vor dieser Überzeugung ist, dann ist es total klar, dass man auch weiter Waffen an dieses Land, dessen Existenz man sichern will, liefert. Und ja, diese Klage will das jetzt unterbinden. Und die Frage ist, ob Nicaragua hier auf dem richtigen Weg ist oder auf dem Holzweg.
Heikles Thema. Ich glaube, dass Deutschland Waffen liefert, hat seine historischen Gründe. Das ist keine Frage. Aber ich glaube, Staatsräson heißt ja nicht, dass es ein kritikfreier Raum ist. Sein muss. Ja? Ich würde das Wort Völkermord jetzt einfach mal beiseite tun, weil ich glaube, dass dieses Urteil auch so ausfallen wird, dass die deutsche Position recht behalten wird, nämlich dass es keine Beihilfe ist, was aber nicht heißt, dass man nicht darüber sprechen kann, was das eigentlich bedeutet, was mit diesen Waffen passiert, welche Menschen da sterben und ob die aktuelle Kritik, die am Vorgehen des israelischen Militärs da ist, ob das nicht auch vielleicht Berechtigung hat. Und ich glaube, ja, das ist viel eher der Denkanstoß, der vielleicht dahinter stehen sollte, als zu debattieren, wer jetzt welche Schuldzuweisung bekommen sollte, sondern eher, und das ist, glaube ich, der wichtigste Fokus, was bedeutet das jetzt in der Praxis? Wann kann man denn sagen, hier kann es eine Waffenruhe geben, hier kann man davon ausgehen, dass es einen Geiselaustausch gibt. Also all diese außenpolitischen Fragen, die gerade wichtig sind, finde ich viel relevanter, als dieses Wort jetzt festzusetzen.
Es geht natürlich bei den Klagen dann doch wieder um den Begriff Völkermord, ob wir den jetzt passen. Also ich halte es für völligen Humbug, Israel das genau vorzuwerfen. Aber gut, kann man geteilter Meinung sein. Und gleichzeitig beobachtet man ja auch von Seiten der Bundesregierung, dass die quasi bedingungslose Unterstützung Israels so nicht mehr zumindest geäußert wird. Also die Hinweise gerade der Bundesaußenministerin auf das Leid in Gaza und dass es Waffenruhen braucht, die werden ja lauter. Also es ist nicht so, dass die Bundesregierung nicht auf das reagiert, was die israelische Armee gerade in Gaza macht.
Ja, und ich glaube auch ein Punkt, den Nicaragua damit auch erreichen möchte, ist, dass unter anderem die Zahlen, also die Flüchtlingshilfe und die Zahlungen an UNRWA wieder getätigt werden. Und ich glaube, das ist schon ein Schritt, wo man überlegen könnte, jetzt kommt immer das Argument, da sind aber auch Leute von der Hamas. Ja, aber die Frage ist, also es kommen wenige Trucks rein mit Hilfsequipment außerhalb der Grenzen. Es gibt wenig Hilfe vor Ort. Es gibt keine gute medizinische Versorgung. Wie schafft man das denn, wenn nicht über UNRWA? Das heißt, ich glaube, wenn man die Frage vielleicht danach trotzdem beantworten könnte, aus deutscher Sicht, wäre das vielleicht auch ein Fortschritt.
Hätte dieses Flüchtlingshilfswerk nicht so vielen Hamas-Aktivisten quasi mit beschäftigt, wäre natürlich der Ruf auch ein bisschen auf besser als heute. Ebenso, das will ich schon auch nochmal sagen, wenn Sie sich hier jetzt quasi als die gerechten Kämpfer für Menschenrechte aufspielen, die Regierung Nicaraguas, also dann kann man schon nochmal sagen, dass sie Anfang des Jahres von UN-Menschenrechtsexperten dieser Regierung systematische Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit gleichkämen. Und die Regierung von Präsident Daniel Ortega Nicaragua hat die Vorwürfe zwar zurückgewiesen, aber natürlich ist es jetzt kein Land, was in irgendeiner Form Vorbildfunktion haben kann oder sollte.
Gucken mal, wer da spricht.
FDP-Chef will Lust auf die Überstunde machen. So hat er es zumindest bei der Kollegin Karin Miosga am Sonntagabend erklärt. Bundesfinanzminister Lindner will die Einstellung der Deutschen zur Arbeit ändern. Dazu sollen auch Steuererleichterungen für Überstunden beitragen. Außerdem sei möglicherweise auch eine jetzt hör gut zu, Mentalitätsreform nötig. Arbeit ist doch auch Sinnstiftung. Das strukturiert den Alltag, begründete Lindner seinen Vorschlag. Jasmin, wie nötig findest du, dass wir hier wirklich auch eine Mentalitätsreform im Land hinbekommen, dass wir einfach wieder Lust auf die Überstunde haben und dass jeder seinen Beitrag leistet, den Karren, den die Ampel und Christian Lindner in den Dreck gefahren haben, mitgefahren haben, dass wir da auch wieder rauskommen?
Meint er jetzt die 10. Überstunde oder was meint er jetzt? Also ich habe das Gefühl, er ist relativ realitätsfern, außer er spricht von seinen FDP-Startuppern unterwegs, wenn er davon spricht, dass Deutsche wenig Überstunden leisten. Ich glaube,
es zielt doch auch auf die mich. Gen Z, über die ja so gesagt wird, dass sie also mehr auf die Work-Life-Balance achten, dass da also jetzt hier eine 4-Tage- oder 3-Tage-Woche auch okay wäre. Ich fürchte, dass die Angriffe in diese Richtung gehen.
Bevor der Mann nicht dafür sorgt, dass vielleicht Praktika immer vergütet werden müssen per Gesetz, soll er sich nicht aufregen, wenn Leute irgendwann keinen Bock mehr haben, für 2 Euro zu arbeiten. Aber, um das mal kurz auszuführen, ich finde, dieses Arbeit ist doch auch Sinnstiftung. Also wir leben ja schon im postkapitalistischen Horror, postpandemisch, postinflationär, die fucking Audacity zu haben, jetzt rauszukommen, nachdem man sich eh schon die ganze Zeit darüber aufregt, dass die Bundesregierung die Schuldenbremse nicht löst, nicht anständig investiert. Da die Audacity zu haben, zu sagen, dass die Deutschen nicht genug in die Arbeit reinstecken, etc., das finde ich einfach... Geh nach Hause. Wirklich. Es reicht jetzt auch irgendwann. Nee, ich finde Christian Lindner, Politik ist ein hartes Feld. Dass der Mann Überstunden macht, möchte ich ihm gar nicht absprechen.
Aber was ist denn jetzt in dich gefahren?
Nein, das macht mich wahnsinnig wütend. Das ist einfach wahnsinnig arrogant und realitätsverweigernd. Wen meint er denn? Also meint er BWL-Studenten von der Uni Köln, die Halbzeit im Startup arbeiten? Wen meint er denn? Es tut mir leid für meinen Klassismus gerade in die andere Richtung.
Wen meint er? Es geht einfach generell um die Mentalität in diesem Lande. Dass wir einfach gemeinsam sagen, komm, wir klatschen, wir spucken wieder in die Hände, wir steigern das Bruttosozialprodukt und zwar jeder Einzelne, da wo er kann, noch eine Schippe drauflegen, damit die Volkswirtschaft, damit der Motor wieder brummt.
Ja, das kann ja dann Gutverdiener machen, dann kannst du ja jetzt 3 Stunden mehr arbeiten.
Natürlich, ich habe auch Lust auf, Lust auf Überstunde.
Ist das für dich sinnstiftend?
Es kommt ein bisschen auf die Arbeit an. Also mit dir hier die Lage der Welt zu besprechen, ist sehr, sehr sinnstiftend.
Das hat mich jetzt schon wieder beruhigt. Ganz viel Liebe geht an CL raus. Team CL.
Du bist echt schwankend in deinen Einschätzungen. Gut, so kenne ich dich.
Das hat mich überrascht.
Lifestyle-Präparat oder Medikament. Politiker fordern Kostenerstattung für Abnehmspritzen. Das berichtet der Tagesspiegel. Der Konzern Eli Lilly hat gestern im rheinland-pfälzischen Alzey mit einem symbolischen Spatenstich sein neues Werk gefeiert. Mit dabei Bundeskanzler Olaf Scholz, Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Der US-Konzern Eli Lilly ist das wertvollste Pharmaunternehmen der Welt. Das liegt auch an der Abnehmspritze Mounjaro. Ist das richtig?
Korrekt.
Bei der die Nachfrage die Produktion deutlich übersteigt. Dabei soll das neue Werk in Rheinhessen Abhilfe schaffen. Der gesundheitspolitische Sprecher der FDP forderte in diesem Zusammenhang, dass die gesetzlichen Krankenkassen bei schwerer Adipositas die Kosten für die Abnehmspritzen erstatten. Bisher ist das nämlich nicht möglich, weil die Spritzen von den Krankenkassen als Lifestyle-Medikament betrachtet werden. Das würde den Gewinn der Konzerne und Aktionäre vermutlich noch weiter steigern. Bei den gesetzlichen Krankenkassen dagegen würden sich dann die Ausgaben für die Arzneimittel verdoppeln. Also, Ozempic in Germany im Prinzip. Markus, du hast bestimmt auch schon davon gehört, dass Leute, die keinen Diabetes haben, diese Spritzen nehmen und dann wieder Skinny Chic der 2000er zurück auf die Straße bringen. Findest du das jetzt einen richtigen Schritt, nachdem es sozusagen eine kurze Trendwelle drüben war, dass wir das jetzt hier auch machen können, du und ich, so eine kleine Spritze?
Also die Ansiedlung dieses Werks ist das eine. Da ist übrigens die Bundesregierung völlig aus dem Häuschen. Das ist immer gefühlt nur schlechte Nachrichten über die deutsche Wirtschaft. Und da haben sie diesen US-Konzern, der 2 Milliarden investiert in diesen Standort dort in Rheinland-Pfalz. Ich war vor ein paar Monaten schon. Also die Bundesregierung ist hier wirklich überall am Zuge. Da gab es schon eine Pressekonferenz in Berlin. Da musste Lauterbach hin. Da ist Robert Habeck gewesen. Da haben sie es als großen Schritt für Deutschland verkauft. Jetzt waren sie offensichtlich alle auch vor Ort und haben den ersten Spatenstich Spatenstich dort gemacht.
Spatenstich.
Also da wird wirklich der rote Teppich ausgerollt. Und neben diesem Teppich ausrollen kommt jetzt halt hinzu, dass Leute wie der FDP-Politiker Andrew Ullmann, Gesundheitsexperte der FDP im Bundestag, fordern, also zumindest darüber nachzudenken. Die Kostenübernahme, ich zitiere ihn hier, durch die Krankenkasse sollte dann möglich sein, wenn die Effektivität und Sicherheit des Mittels belegt sind und es im Rahmen der ärztlichen Behandlung verschrieben wird. Also es ist eine konditionierte Forderung. Wie weit die Studien da sind, weiß ich jetzt nicht, weiß er vielleicht auch noch nicht. Aber wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, so wie er das beschreibt, dann finde ich, es sollte das kein Tabu sein, dass wenn solche Spritzen wirklich helfen und einen gesundheitsfördernden Charakter haben für Leute, die schwer Adipositas haben, warum dann nicht auch von der gesetzlichen Krankenversicherung erstattet?
Weil die Frage ist, erstens Stichwort BMI und wie man Adipositas einstuft, das ist ein wahnsinnig altes, noch nicht general überholtes Modell. Das heißt, wer schätzt das ein? Wer verschreibt das? Wer sagt, dass Ärzte da vertrauensvoll das nicht auch einfach an Leute geben, die einfach 5 Kilo verlieren wollen und das auf TikTok gesehen haben, weil, wie gesagt, Ozempic gerade voll die Runde macht?
Gut, aber das Argument kannst du gegen jedes Medikament, naja, was auf der erstattungsfähigen Liste steht.
Das stimmt, bringen. Aber es ist gerade so, dass sozusagen in den letzten 3 bis 5 Jahren hat das einen wahnsinnigen Hype gehabt, drüben bei den Amerikanern, hat dafür gesorgt, dass es einen Shortcut gab für wirklich Menschen, die Diabetes haben erstmal,
absolut,
die
total
teilweise
falsch.
Nicht an Medikamente kommen.
Aber die Firmen haben sich ja darauf eingestellt, jetzt wird kräftig produziert, unter anderem in Rheinland-Pfalz.
Ja, aber das spricht ja trotzdem nicht dafür, dass das gut ist, weil erstens haben wir keine Langzeitstudien darüber, was das mit den Leuten macht. Was macht das mit Menschen, die keinen Diabetes haben, wenn sie diesen Wirkstoff über eine langere Zeit nehmen? Was macht das mit ihrem Immunsystem? Was macht das mit ihrem Darm, mit ihrem Metabolism? Also es gibt ganz, ganz viele Fragen, die beantwortet werden müssen.
Da bin ich ja bei dir. Deshalb habe ich das ja quasi, die Forschungslage und dass das erwiesen sein muss, dass das also nicht nur Voodoo, sondern abgesichert gesundheitlich einen Benefit haben muss. Das ist klar.
Ja, und at the end of the day kann man auch nicht sagen, dass Menschen, die an Adipositas leiden, mit einer Spritze abnehmen sollen. Das hat ja was mit einer Langzeitwirkung zu tun. Erstens bist du dann dein Leben lang abhängig von einem Medikament.
Das stimmt. Wenn du aufhörst zu spritzen.
Dann kannst du zurückgehen, dann kannst du andere Nebenwirkungen haben, plus die Nebenwirkungen von der Spritze selbst, von denen man vielleicht noch nicht weiß, was das in 10 bis 15 Jahren mit einem macht. Das heißt, ich finde jetzt das hat schon was von so einem Romantisieren dieses Medikaments und es ist am Ende des Tages dann doch ein Lifestyle-Medikament, weil Adipositas muss ja nicht unbedingt mit einer Abnehmspritze besiegt werden, sondern mit was anderem kann das auch passieren. Das heißt, ich fand es eh schon gruselig, weil es so wahnsinnig oft in meinem Social Media stattfindet und Leute auf einmal nach 3 Monaten so dünn aussehen, dass sie wie Skelette aussehen. Ich finde es wahnsinnig creepy. Deswegen bin ich wahnsinnig dagegen eingestellt. Es tut mir leid. Du merkst, ich bin...
Ich verstehe das.
Das ist jetzt wieder das Anti-Amerikanismus auf Twitter ausgelegt, aber das ist es nicht. Ich hasse einfach nur Medikamente, die gehypt werden, obwohl sie gar nicht für einen gedacht sind.
Also es ist so, es handelt sich hier tatsächlich nur um eine Forderung von Andrew Ullmann, wobei es in dem Artikel auch heißt, in der Union sei der gesundheitspolitische Experte Tino Sorge ähnlicher Auffassung, aber noch mal kurz zum Hintergrund. Also,
warte mal ganz kurz, Tino Sorge ist nicht in Sorge und Andrew ist für ein amerikanisches Produkt. Finde ich schon geil. Sorry, muss ich nur einmal kurz reinwerfen.
Ist doch okay. Aber nochmal zum Hintergrund. Also das Bundesgesundheitsministerium plädiert nicht dafür. Mhm. Und es gibt den gemeinsamen Bundesausschuss, der die Leistungen, die von der gesetzlichen Krankenversicherung bezahlt werden sollen, immer wieder prüft. Und erst im März hatte das Wegovy, eine ähnliche Spritze von Novo Nordisk, in der Anwendung zur Gewichtsreduktion. Das wurde da von diesem gemeinsamen Bundesausschuss als Lifestyle, als Neimittel eingestuft. Also insofern hat sich da bisher noch nichts geändert. Und den anderen Punkt fand ich auch interessant, den du gesagt hast. Also es ist tatsächlich so, die Abnehmspritzen sind bisher für Patienten ab einem Body-Mass-Index von 30 zugelassen. Noch nicht Erstattung, aber du darfst es dann quasi dir besorgen. Und da hast du gesagt, das sei sehr umstritten, dass das quasi ein Indikator ist, den man ernst nehmen sollte.
Ja, es gibt ja schon lange Kritik am BMI, weil je nachdem, zum Beispiel Muskelmasse etc. wird ja auch nicht mit eingerechnet. Das heißt, wenn jemand wahnsinnig pumpen geht, kann der auch ein BMI von 31 haben auf Grundlage seines Gewichtes und seiner Körpergröße und wird halt als adipös eingeschätzt. Mhm. Das heißt, ich glaube, da sollte man vielleicht zumindest noch einmal drüber schauen. Aber du merkst, vielleicht muss ich einfach selber nehmen. Und wenn ich dann Size Zero habe, dann sage ich nichts mehr.
Kostet 80 Euro so eine Packung.
Schenkst du mir eine?
Nein.
Das ist jetzt ziemlich traurig. Krieg das Söder ein nicht, krieg keine Adipositas-Spritze von Markus Feldenkirchen, ist sehr schlimm.
Ich überleg mal. Weihnachten steht ja quasi vor der Tür.
Der Trick der Woche.
Meine absolute Lieblingsmeldung. Kaninchenplage. Bürgermeister lässt Gemeinde mit Ragout-Rezept plakatieren, so berichtet es der Stern. Weil in einer südfranzösischen Gemeinde eine Kaninchenplage herrscht, hat der Bürgermeister zu ungewöhnlichen Mitteln gegriffen. An rund 60 Bushaltestellen und anderen Orten hat er große Plakate mit einem Rezept für ein Kaninchen-Ragout aufhängen lassen. Auf dem Plakat ist außerdem ein großes Kaninchen zu sehen. Macht Sinn. Darüber steht der Text: Ich bin es, der nachts deinen Garten und deine Felder verwüstet und deine Eisenbahnstrecke. Denn, wow, wie der Bürgermeister erklärte, machten sich die Tiere über die Ernte der Landwirte her, zerstörten, jetzt halte ich fest, den örtlichen Golfplatz und sorgten für Schäden am Bahndamm. Tierschützer sind nicht begeistert. Sie fänden es sehr viel besser, die Wildkaninchen einfach in Regionen auszusetzen, in denen ihr Bestand stark zurückgegangen ist. Ich habe mich gefragt, also wenn jetzt zum Beispiel irgendein Politiker der Grünen in Deutschland Partei für diese Kaninchen dort in Frankreich ergreift, ob dann sowas droht, wie wir es neulich mit den Elefanten hatten, dass quasi der Bürgermeister die Kaninchen alle zu uns schicken will und wir denen hier quasi Obdach geben müssen.
Also ich habe eine ganz emotionale Beziehung zu Kaninchen und ich werde dir jetzt eine persönliche Anekdote erzählen, weil sie sehr gut passt. Als ich 4 Jahre alt war und in Tunesien war, im Urlaub mit meinen Eltern zu Hause, da gab es so ein riesiges Kaninchenfeld. Und die waren dann in so kleinen Boxen drin und dann wurde mir gesagt, ich soll mir eins aussuchen. Und am Abend zeigte man dann auf das Fleisch, das ich aß und sagte, das ist übrigens das Kaninchen, das du ausgesucht hast. Das ist die schlimmste Geschichte meines Lebens.
Warum?
Weil ich das Kaninchen behalten
wollte.
So
stellt sich das der Bürgermeister aus Frankreich
vor. Ja, aber stell dir
mal
vor, du als Kind suchst den neuen Freund aus und dann wird der einfach getötet. Du weißt, ich bin keine Veganerin, ich habe kein Herz für Tiere, nee. Aber da ist sozusagen mein persönliches Trauma so groß, da muss ich ehrlich sagen, da haben die Tierschützer recht. Grab und lass sie einfach woanders raus. Nimm sie und tu sie in irgendwelche Gebiete, wo sie was Gutes tun können. Wen stört's?
Aber wo können denn Kaninchen was Gutes tun?
Kaninchen-Ragout fressen, das ist ja ekelhaft.
Außer in einem Streichelzoo für Tiere, wo sollen die denn was Gutes tun?
Die Tierschützer sagen doch, es gibt Regionen, denen sie stark ausgedünnt sind.
Ja, und dann kommt's da zur Plage.
Nein, weil sie dann wissen, wir haben überlebt, die haben ein Gefühl und die werden sich im Geiste daran erinnern.
Ja, aber es muss ja irgendwo sein, wo zumindest kein Golfplatz in der Nähe ist und finde mal eine Region heutzutage, wo kein Golfplatz in der Nähe ist.
Was ist das aber eigentlich auch für Kaninchen? Ey? Was machen die da am Golfplatz? Haben die ein Loch angefressen oder? Also was haben die gemacht?
Ja.
Wie kann man denn an
Golfplatz? Ich glaube, die haben einfach die Löcher vergrößert.
Ja, aber das ist
super,
dann trifft man auch besser.
Wettbewerbsverzerrung.
Ist doch super, das mögen die Franzosen doch. Oh, das war jetzt ein krasser Vorwurf. Gut, machen wir schnell weiter, bevor ich gecancelt werde.
Ja, hätten wir das auch geklärt, Jasmin. Und jetzt natürlich der Blick auf das wichtigste Ereignis des heutigen Tages. Der FC Bayern München trifft im letzten ihm verbliebenen Wettbewerb der Champions League im Viertelfinal-Hinspiel auf Arsenal, dem Verein aus London. Und die Frage ist, du hast ja wirklich gerade, was Fußball angeht, dich schon oft als Orakel erwiesen. Werden die Bayern wenigstens dort nochmal zeigen, dass sie mehr sind als Durchschnittsware der Bundesliga? Oder geht auch dieses Ding in die Hose?
Haben Sie nicht gesagt, dass es charakterlich im Team nicht so krass funktioniert? So solche Dinge kriege ich mit. Dass sie sich nicht so viben im Team. Also vielleicht müssen sie einfach noch ein paar Millionen ausgeben im Sommer. Oder
das kann schon sein.
Wer weiß das schon.
Aber ich meine, wenn du einen Trainer wie Thomas Tuchel hast, dass es da, also die Stimmung in so einem Gebilde nicht allzu gut ist, das kann ich mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Also das war ja eine Wahnsinnsentscheidung von Oli Kahn und Salihamidžić, da Nagelsmann auszutauschen für diesen Fanatiker Tuchel. Also und das noch beim FC Bayern, wo es irgendwie doch nicht nur Disziplin und 100%ig muss alles korrekt sein, sondern es auch die Gemeinschaft irgendwie zählt. So ein völlig nicht auf Gemeinschaft setzender Mensch da zu installieren, das war klar, dass das schief geht.
Okay, dann bin ich jetzt einfach mal diese Krake wie bei der WM und sage, dass wir einen gewinnen. Und habe noch eine letzte Frage an dich. Markus, wie geht's dir eigentlich mit Borussia Mönchengladbach gerade?
Wieder besser. Muss man sagen. Also ich war auch dabei am Sonntag beim 3:1-Sieg in Wolfsburg und ich blicke immer nach oben. Es sind 5 Punkte nur auf die Qualifikation für die europäischen Plätze. Deshalb vielen Dank, dass du mich da in so einer guten Phase erwischst.
Also ich habe irgendwo gehört, dass sie mir gegen einen Drittligisten das Pokalhalbfinale verpasst haben.
Ja, das ist ja schon eine Weile her.
Achso, also da bist du schon drüber,
Da bin ich schon drüber.
Ah, okay.
Ja, ich blicke nach vorn. Und Europa, wir kommen.
Dein Wort und Gottes Öhrchen.
Ja. Gut, dann gucken wir heute Abend zusammen Bayern und bis dahin wünsche ich dir noch einen schönen Resttag.
Dito.
Tschüss.
Tschüss, bis dann.
Bis dann.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena Schulze-Fränking. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Zusätzliche Redaktion und Produktion Yannick Schäfer. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.